Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks in den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Anne Rabate-Kupser zu Gast. Anne ist die Referentin für das Freiwillige Internationale Jahr bei Mission Eine Welt. Wir sprechen darüber, wie es dazu kam, dass Annes Mutter ihren Job im Weltladen übernahm, als sie als Freiwillige nach Tansania ging, warum Anne nach vielen Jahren in Berlin wieder nach Neuendettelsau zurückgekommen ist, worum es in ihrem neuen Podcast Losgelassen gehen wird und darüber, wen sie unbedingt noch interviewen möchte, nämlich Mary. Hallo Anne.
Hallo Song.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Wir beginnen wie immer mit einer Frage, die wir allen Gästen stellen. Wofür schlägt dein Herz?
Also mein Herz schlägt für die Menschen, die mir wichtig sind, würde ich sagen.
Anne, du bist in Neuendettelsau aufgewachsen. Ist das deine Heimat?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, Heimat ist für mich nicht so nur ein Ort, aber Neuendettelsau ist schon der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle und an dem ich mich sicher fühle, an dem ich irgendwie alles kenne und ja.
Das heißt, du könntest dich hier blind zurechtfinden?
Wahrscheinlich, ja. Es gibt noch ein paar Straßen, die ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal so sehe, aber eigentlich ist das der Ort, den ich so am besten kenne.
Also ein Ort, der für dich mit Vertrautheit verbunden ist, aber wahrscheinlich auch mit der Regelmäßigkeit, mit Familie.
Genau, das ist einfach, ja. Und viele Erinnerungen natürlich, ja.
Und du bist schon früh mit Mission Eine Welt in Kontakt gekommen, oder?
Genau, also ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich bin hier in die Grundschule gegangen. Und in unseren Nachbarhäusern haben immer Familien gelebt, die mit Mission Eine Welt im Ausland waren und dann wieder nach Deutschland gekommen sind. Und deswegen habe ich auch ganz viel schon von klein auf mit Kindern gespielt, die davor in Tansania waren oder in Papua-Neuguinea. Meine beste Freundin in der Grundschule war eine Brasilianerin, deren Vater über Mission Eine Welt hier ein Stipendium hatte und seine Doktorarbeit hier geschrieben hat. Deswegen war mir Mission Eine Welt immer vertraut und ja.
Und auch die Länder, Tansania, Papua-Neuguinea, Brasilien, das sind ja unsere drei größten Partnerkirchen. Das wusstest du sozusagen automatisch.
Genau, ja. Und dann gab es da hier immer die Ausstellung, da waren dann auch viele Fotos und Gegenstände aus den Ländern, da war ich auch immer gerne. Und
bist du einfach selbst da reingelaufen oder wie hast du das gemacht?
Gute Frage, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal da war. Nee, aber selbst da reingelaufen bin ich nicht. Es gab immer irgendwelche Anlässe, es gab ja manchmal Feste, da war ich dann hier auf dem Gelände. Oder ich kannte auch die, die da in der Ausstellung arbeiten. Es waren immer Freunde auch von meinen Eltern. Und also meine Eltern hatten auch viele Freunde, die irgendwie mit dem damals noch Missionswerk verbunden waren.
Und dann war es einfach selbstverständlich hier zu sein.
Genau.
Zumindest ein, zweimal im Jahr.
Genau, ja. Im Keller gibt es hier eine Tischtennisplatte und einen Kicker. Und der Vater von meiner brasilianischen Freundin Rahel, der hat uns dann da manchmal mitgenommen. Dann haben wir da gekickert und Tischtennis gespielt.
Das heißt, du kannst richtig gut kickern?
Nee, aber ich habe so die besten Torwarttricks habe ich hier im Keller gelernt.
Also an dir kommt kein Ball vorbei.
Ja, kann man so sagen.
Ja, das sind also prägende Erfahrungen, die du hier gemacht hast. Was fällt dir außer der Ausstellung noch ein, wenn du so an diese frühen Jahre denkst, wo du hier warst? Was ist der Punkt von Mission Eine Welt, der dich an die Jugend erinnert, wo du sagst nur?
Also ich habe hier, als ich 15 war, angefangen zu arbeiten. Erst hat mein Bruder hier im Eine-Welt-Laden gearbeitet, dann habe ich seine Stelle übernommen und habe dann immer Samstagvormittag als Aushilfe im Eine-Welt-Laden gearbeitet. Es war noch vor dem Umbau, habe ich da begonnen, dann habe ich den Umbau mitbekommen und dann eben so im Laden, wie er jetzt ist. Und auch als ich dann zum Studium weggegangen bin, habe ich dann immer so in den Semesterferien da noch als Aushilfe gearbeitet. Das heißt, meine ersten Arbeitserfahrungen durfte ich im Eine-Welt-Laden machen.
Also da hattest du auch schon viel mit den Leuten hier zu tun.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Und was hast du am liebsten verkauft?
Verkauft? Also ich habe ja da dann immer gesagt, ja, das wird am besten. So, manchmal, oder das schmeckt am besten. Manchmal wusste ich gar nicht, wie es schmeckt, aber es hat funktioniert. Was ich am liebsten verkauft habe, gute Frage. Die getrockneten Mangos, glaube ich.
Hast du die immer noch irgendwo
rumliegen? Die liebe ich immer noch, ja. Die habe ich immer empfohlen, ja.
Und wenn man so viele Jahre im Weltladen mitarbeitet, was merkt man da für eine Kultur hier? Ist da etwas hängen geblieben, wo du denkst, das war eigentlich ganz interessant, wie die Leute miteinander umgegangen sind oder mit den Partnerkirchen oder wie sie davon gesprochen haben?
Was ich schon spannend fand an der Arbeit, dass eben sehr unterschiedliche Gruppen auch da waren und dass einfach sehr viele unterschiedliche Menschen dadurch auch in den Ort kamen. Und ich glaube, das ist auch für Neuendettelsau wirklich eine Besonderheit. Es ist so ein kleiner Ort, aber es gibt so viele Menschen aus der ganzen Welt, die hier zumindest kurz sind oder eben für ein paar Jahre über irgendwelche Programme. Und ja, das macht den Ort schon besonders. Und im Eine-Welt-Laden kaufen Menschen ein, die, glaube ich, sehr bewusst auch einkaufen und denen es einfach wichtig ist, dass ja bestimmte ethische, moralische Bedingungen so eingehalten werden.
Und das kriegt man so mit, ne? Wenn man da.
Ja, irgendwie schon. Also viele haben sich auch interessiert dafür, wo die Produkte herkamen, welches Projekt dahinter steckt.
Und das hast du sozusagen automatisch mit aufgesogen in dieser Zeit.
Genau, ja.
Du warst dann praktisch die ganze Gymnasialzeit auch im Weltladen tätig. Oder hast du dann zum Abi ausgesetzt, weil du keine Zeit mehr hattest?
Boah, ich weiß es nicht mehr, aber ich, also samstags war halt immer von 9 bis 12 so meine Schicht, aber es, also es war auch nicht jeden Samstag. Ich habe bestimmt auch Pausen gehabt, aber das weiß ich nicht mehr genau.
Aber schon etwas, was deinen Alltag begleitet hat in dieser Zeit?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann hast du ja im Weltladen aufgehört zu arbeiten, aber hast eine gute Nachfolge hinterlassen, habe ich mal gehört.
Genau. Ich bin dann nach dem Abitur für ein Jahr nach Tansania gegangen, um dort einen Freiwilligendienst mit Mission Eine Welt zu machen. Und eine Mutter hat dann einfach meinen Platz eingenommen und arbeitet seitdem, also seit 20 Jahren jetzt ehrenamtlich da im Eine Weltladen.
Das war ja schon die Brücke nach Tansania. War das klar, dass du dahin gehst nach Tansania? Das ist ja nicht immer klar.
Also ich wollte tatsächlich schon ziemlich früh nach der Schule für ein Jahr nach Tansania gehen. Ich war auch ziemlich klar, dass ich nach Tansania wollte. Ja, und es lag bestimmt an den, ja, einfach, dass ich schon sehr früh auch Geschichten aus Tansania gehört habe und das Land mich dann einfach fasziniert hat. Mein Lieblingsfilm damals war Hatari, genau, mit ja, und irgendwie hatte ich dann so Bilder im Kopf und eben durch die befreundeten Familien, wir waren auch mit einer Familie, mit den Jeschkes, waren wir immer im Urlaub und beim Wandern hat der Vater, also der war auch mit Mission Eine Welt als Pfarrer in Tansania tätig und der hat dann immer so Fabeln, tansanische Fabeln erzählt und irgendwie hat mich das immer fasziniert und dann wusste ich eben, dass das mit Mission Eine Welt oder damals noch Missionswerk möglich ist und dann habe ich mich da beworben und wurde zum Glück genommen.
Das Programm gab es damals schon länger oder wie war das? Also man kannte die Möglichkeit auch so, wenn man im Ort war oder du im Besonderen, weil du im Weltladen mitgearbeitet hast.
Ja, ich kannte eine, die Schwester von einer Freundin von mir, die war ein paar Jahre vorher für ein Jahr in Tansania und ich wusste einfach, dass es die Möglichkeit gibt und das Freiwilligenprogramm gibt es eben schon länger, aber noch nicht so in der Form, in der es heute da ist. Also ich war auch in meinem Jahrgang die Einzige, die wirklich auch außerhalb Europas verreist ist nach dem Abitur oder da dann für ein Jahr gearbeitet hat. Und das Weltwärtsprogramm wurde dann ein paar Jahre später, also 3 oder 4 Jahre später, finanziert eben vom BMZ. Und das, also nach meinem Jahrgang sind dann auch ganz viele so ins Ausland gegangen für ein Jahr, aber irgendwie war ich jetzt so bei mir eine der wenigen oder die Einzige, die das gemacht hat.
Also du warst eine Pionierin.
Nee, das würde ich so auch nicht sagen, weil ich meine, es gab ja schon auch sehr viele andere. Aber das hat danach auf jeden Fall nochmal einen anderen Trend erlebt, so mit der Einführung von der Weltwärtsförderung.
Aber man kann sagen, hier beim Missionswerk fand das schon früher statt, wie das, dieses Weltwärtsprogramm, ne?
Genau, es gab auch Leute, die ihren Zivildienst gemacht haben im Ausland und Genau.
Wie muss man sich das vorstellen? Es wurde festgelegt, du gehst dann nach Tansania, nach Morogoro. Oder hast du dir da auch, dürftest du da auch mitreden?
Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr dran, wie die Stellensetzung war. Soweit ich weiß, wurde mir dann einfach die Stelle zugeteilt. Also es gab schon ein Seminar, wo die uns kennengelernt haben. Und es war dann auch lustig, weil manche kannten mich auch schon von klein auf, weil sie mit meinen Eltern befreundet waren. Und dann plötzlich war ich da in so einer anderen Rolle oder eben durch den Eine Weltladen. Aber genau, mir wurde dann halt die Stelle in der Sprachschule in Morogoro zugeteilt, im Kindergarten.
Sprachschule heißt in welcher Sprache?
Kiswahili. Also das ist so ein Zentrum, das heißt Lutheran Junior Seminary. Und da ist auf dem Gelände eine Grundschule und Berufsausbildung. Früher gab es da noch einen Bauernhof und eben eine Sprachschule für Menschen, die in Tansania arbeiten, über die meistens im kirchlichen Kontext. Und die machen dann da einen Sprachkurs. Es gab einen Langzeitkurs für 4 Monate. Und die Kinder von diesen SprachschülerInnen waren dann eben in dem Kindergarten gemeinsam mit den Kindern von den Angestellten von diesem Campus.
Mhm.
Und da war dann jedes Jahr eine Freiwillige, ja, die auch vor allem die Kinder der SprachschülerInnen begleitet hat, weil die waren zwischen 6 Monaten und 6 Jahren.
Begleitet oder getragen?
Beides. Getragen, begleitet.
Also 6 Monate, da ist man also sprachlich auch noch nicht so an der Frühförderung.
Nee,
oder?
Aber also mein Ziel war, dass, weil das eine Baby war eben 6 Monate am Anfang und dann am Ende 10 Monate. Und mein Ziel war, dass sie erst das Wort Anne ist. Und
Genau,
da habe ich dann immer Anne gesagt.
Und hattest du Erfolg?
Also sie hat mich immer angestrahlt und ich glaube, sie hat auch mich Anne genannt.
Ja, sehr gut. Aber insgesamt war die Sprache, die du dort sprechen solltest, Kiswahili. Und nicht Englisch.
Naja, also es war ja schon dadurch, dass da eben internationale SprachschülerInnen waren, habe ich da auch viel Englisch gesprochen. Es waren auch viele deutschsprachige SprachschülerInnen da. Aber ich habe trotzdem mit den Kindern, die da waren, also mit den Kindern von den tansanischen Angestellten von diesem Campus, durch die habe ich dann auch wirklich viel Kiswahili gelernt. Und ich hatte dann auch jeden Abend... Also ich kam am Wochenende an und habe gleich am Montag angefangen zu arbeiten, weil da dann auch der Sprachkurs
Wahnsinn.
Begann. Und dann hatte ich aber jeden Tag einen Sprachlehrer, der mir eine Stunde eben das beigebracht hat, nach demselben Konzept, wie die SprachschülerInnen das so den ganzen Tag hatten. Und ich habe dann eigentlich schneller die Sprache gelernt, weil ich auch immer das, was ich gelernt habe, grammatikalisch am nächsten Tag auch anwenden konnte. Und es war eigentlich die perfekte Art, eine Sprache zu lernen. Und
also du hast sozusagen als Mitarbeiterin an einer Sprachschule auch die Sprachschulung mitgenommen.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Und kannst du es noch?
Oh, ich bin total aus der Übung. Ich arbeite ja jetzt erst seit Mai hier bei Mission Eine Welt und hatte jetzt die letzten Jahre eigentlich wenig Kontakt so mit Kiswahili. Deswegen ist es ganz weit hinten in meinem Sprachzentrum. Aber jetzt habe ich wieder mehr Berührungspunkte und ich hoffe, dass ich wieder besser reinkomme. Aber jetzt vermische ich es immer mit Französisch, weil das war die Sprache, die ich so parallel gelernt habe. Und dann versuche ich, einen Satz auf Kiswahili mir in meinem Kopf zusammenzubasteln. Und dann wird es aber immer vermischt mit Französisch und dann bin ich verwirrt.
Ja. Aber du warst seither auch nicht mehr dort.
Ich war nicht mehr dort, nee.
Mhm. Ist ja ein schönes Projekt mal.
Naja, ich werde, also die Flugtickets sind gebucht. Jetzt im Rahmen meiner neuen Stelle hier werde ich zum Zwischenseminar nach Tansania fliegen und auch wirklich an das Lutheran Junior Seminary.
Genau dorthin?
Das heißt, genau dorthin, ja.
Ach, das ist ja toll.
Ich bin total gespannt, ja.
Ob dich dann auch Leute erkennen oder?
Ja, ich weiß es auch gar nicht, wer überhaupt noch aus der Zeit da ist. Und es gab ja auch viele VolontärInnen, die, das ist jetzt auch einfach schon über 20 Jahre her und danach kamen auch noch mal ein paar. Aber ich freue mich total drauf und bin gespannt, ob es noch jemand gibt.
Und wo würdest du auf jeden Fall hingehen in Morogoro?
Also ich will auf jeden Fall dann einen Spaziergang so auf dem Campus machen und da gab es so einen großen Wasserturm, wo man hochklettern konnte und irgendwie einen schönen Blick hatte. Und da möchte ich wissen, ob der noch da ist. Und so ein großer Baobab-Baum, der irgendwie so breit war wie, weiß ich gar nicht, 5 Menschen konnten da, glaube ich, mit ausgestreckten Armen nebeneinander stehen. Und da möchte ich auch sehen, ob der noch da ist.
Und ein Foto machen.
Auf jeden Fall. Stimmt, ich muss mal, stell mich dann wieder an dieselbe Stelle. Ich habe natürlich damals auch ein Foto gemacht.
Ja.
Werde ich jetzt auch wieder eins machen.
Ah, super. Gibt es so Erfahrungen aus dieser Zeit, die dich bis heute begleiten, wo du sagst, das habe ich damals gelernt oder das habe ich damals so erfahren und das trage ich eigentlich mit mir?
Das ist total schwer, das so in einen Satz zu packen, weil das mich auf jeden Fall geprägt hat. Also das war, wie gesagt, ich bin in Neuendettelsau geboren, Kindergarten, Schule, alle Schulen, mit manchen war ich vom Kindergarten bis zur 13. Klasse im selben Jahrgang oder auch sogar in derselben Klasse. Und also woran ich mich immer noch wirklich sehr gut erinnere, ist dieses Gefühl, als ich im Flugzeug saß und da habe ich mich so frei gefühlt wie noch nie und war aber auch so, hatte so gemischte Gefühle, weil ich einerseits natürlich auch mir Gedanken gemacht habe, was kommt da jetzt auf mich zu? Das war so ein bisschen wie so ein schwarzer Vorhang und ich wusste nicht, was dahinter ist. Aber ich habe mich eben auch so gefreut und so frei gefühlt und also so von den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, also war einfach eine sehr prägende Zeit und es gibt noch so Bilder im Kopf. Also ich habe mir jeden Tag in verschiedenen Situationen gedacht, boah, das muss ich mir jetzt merken so. Und das sind nur so kleine Alltagsmomente, aber die ploppen immer noch manchmal
was auf. Was für Alltagsmomente?
Also zum Beispiel der Eide, das kommt immer wieder hoch und ich weiß gar nicht mehr, was da eigentlich drumherum war, aber ich war auf der Straße und dann ist plötzlich ein Auto vorbeigefahren, so ein Pickup, wo hinten eine Band drauf war, die einfach Musik gemacht hat. Und ich bin da irgendwie so vor mich hin spaziert und weiß wirklich auch gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber dieses Bild, da waren dann irgendwie Trompeten, Posaunen, Tuba.
Und die haben einfach gespielt da.
Die haben einfach da auf dem Wagen und ich weiß auch nicht warum, aber ja. Das ist so ein Moment. Manchmal, wenn ich so hier durch die Straße laufe, dann stelle ich mir das so vor, wie da jetzt plötzlich irgendwie eine Band so vorbeikommt. Und ja, es gab einfach viele Bilder, die so geblieben sind und ja.
Aber es war auch ein Schritt in eine Selbstständigkeit und in große Freiheit.
Genau.
So klingt das für mich. Ja, und dann stell mir vor, nach diesem Jahr, ich glaube, du warst dann gar nicht wieder in Deutschland in der Zeit, oder? In diesem einen Jahr?
Nee, in dem Jahr war ich nicht in Deutschland. Und da bin ich auch froh. Ich habe auch nur einmal Besuch bekommen von meinen Eltern und das war schon in den Osterferien. Das heißt, ich hatte schon ein Dreivierteljahr hinter mir. Und ich glaube, das war auch gut, um wirklich gut anzukommen und wirklich da zu leben. Weil ich habe auch gemerkt, die Momente, in denen ich eigentlich am meisten Heimweh hatte, waren die, wo ich die Musik von der Band von meinem Bruder gehört habe. Weil ich damit eben so Konzertmomente verbinde und Freunde, Freundinnen, mein Bruder. Also es war so ein vertrautes Gefühl, das diese Musik in mir ausgelöst hat. Und das habe ich dann, also das hat dann so Heimweh ausgelöst. Und deswegen glaube ich, wenn ich zurückgeflogen wäre in der Zeit, das wäre nicht gut gewesen. Also
das hätte ich so rausgerissen.
Genau, ja.
Aber deine Eltern konnten dich besuchen und das war auch gut.
Genau, das war auch schön, weil ich dann auch, als ich zurückgekommen bin, jemand hatte, der genau wusste, wie es da aussieht, wo ich gelebt habe, was ich gearbeitet habe. Das war schon schön und wichtig, ja.
So auch als Brücke nochmal in die,
ja, genau,
in die alte Geschichte, ja. Obwohl du ja dann nach der Rückkehr gar nicht das gemacht hast, was du vorher gemacht hast, logischerweise.
Nee,
weil
genau.
Schule dann, war vorbei.
Ja, dann hat
was Neues. Wie hast du dich entschieden? In Morogoro hast du dich entschieden, was kommen würde?
Ja, musste ich, weil dann die Bewerbungen für die Hochschulen eben waren. Und ich wusste davor, bevor ich ausgereist bin, nicht, was ich machen möchte. Und hatte aber überlegt, vielleicht Ethnologie zu studieren, weil es mich auch schon immer interessiert hatte, wie Gesellschaften funktionieren und wie einfach so bestimmte Regeln in der Gesellschaft sich entwickeln und wo das herkommt, wie Menschen interagieren.
Ich kenne nicht viele 20-Jährige, die wissen, dass es einen Beruf gibt.
Ja.
Ethnologin. Also du hast dich schon vorher informiert, oder?
Genau, die damals die Ausstellung hier bei Mission Eine Welt gemacht hat, die ist auch Ethnologin. Genau, aber dann wusste ich auch nicht, was ich genau damit machen kann oder machen soll. Es war dann irgendwie doch zu abstrakt. Und dann habe ich mich entschieden, soziale Arbeit, also mich für soziale Arbeit zu bewerben und wollte eigentlich internationale soziale Arbeit studieren. Das hat dann nicht geklappt und dann bin ich am Ende eben auf der Evangelischen Fachhochschule in Nürnberg gelandet. Und das Spannende an sozialer Arbeit fand ich, dass es eben so vielseitig ist und ich dann mich noch nicht festlegen musste, was ich mal machen möchte. So.
Aber du wusstest in Morogoro wie mit einer Offenbarung, ich werde soziale Arbeit studieren.
Nee, sowas überhaupt nicht. Das war eher aus der Not heraus, weil ich eben nicht genau wusste, was ich machen werde. Und meine Eltern sind beide Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin.
Ach so.
Genau. Deswegen lag das irgendwie nahe, weil ich eben auch wusste, man kann in so viele verschiedene Richtungen gehen. Und das fand ich dann spannend. Aber es war keine Offenbarung. Es war eher so, okay, bewerbe ich mich halt dafür. So.
Aber man kann ja eigentlich von Neuendettelsau aus nach Nürnberg pendeln. Hast du das mal in Erwägung gezogen?
Nee, das war eigentlich klar, dass ich dann auch in Nürnberg wohnen möchte. Und da auch, also eigentlich wollte ich auch gern weiter weg, aber dann wurde ich in Nürnberg angenommen, was auch total gut war. Mhm. Aber es war dann auch klar, dass ich mir da eine WG suche und ich dort wohne.
Anne, bei manchen Leuten, die länger im Ausland waren und dann zurückkehren, ist das so, dass sie eigentlich niemanden haben, dem sie die Geschichte erzählen können, was sie gemacht haben. Wie war es bei dir?
Ja, also ich war wirklich danach auch froh, dass meine Eltern da waren und den Ort kennengelernt haben, an dem ich für ein Jahr gelebt habe und gearbeitet habe. Und so hatte ich wenigstens zwei Personen, die genau wussten, wovon ich spreche, weil ich hatte sonst schon auch in Erzählungen das Gefühl, ich kann eigentlich gar nicht das Bild wiedergeben, weil jedem, dem ich es erzählt habe, hat so eigene Bilder im Kopf und ich habe gar nicht die Worte gefunden, um das wirklich so zu beschreiben, wie ich es auch erlebt habe. Und ja, ich glaube, es gibt auch keine Worte, weil ja, ist einfach alles komplett anders so. Und deswegen, ja, war ich froh, dass ich Besuch hatte, um das auch einfach teilen zu können mit jemand, der das auch gesehen hat, so wo ich gelebt habe.
Aber das hat ja auch seine Grenzen. Das heißt, die hören ja nicht immer dieselben Geschichten gerne. Und irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt, wo man sagt, das ist Geschichte, oder?
Ich habe das erste halbe Jahr, glaube ich, habe ich wirklich auch viel noch von Morogoro geträumt, von den Orten, die ich besucht habe, von den Menschen, die ich getroffen habe. Und ich hatte dann nach einem halben Jahr so das Gefühl, okay, jetzt bin ich irgendwie wieder so richtig auch innerlich angekommen. Dann habe ich nicht mehr so viel davon geträumt. Und ich habe damals noch Dias gemacht. Also ich hatte wirklich Dia-Filme dabei. Und es gab dann am Ende nicht so viele, die meine Dias sehen wollten. Aber einmal habe ich dann tansanisch gekocht und habe so meinen engsten FreundInnen die Bilder gezeigt. Und es war auch richtig schön, so da nochmal drüber zu erzählen. Ja, aber irgendwann interessieren sich auch nicht mehr so viele dafür. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich dann selber auch mich so gebremst habe, nicht in jedem zweiten Satz zu sagen, in Tansania ist das so und so. Und genau. Also.
Was hast du gekocht? Weißt du es noch?
Ja, ich habe Pilau gekocht. Mhm. Also Reis kocht man in Tomatensoße und es gibt ein spezielles Pilau-Gewürz, das ich mitgebracht hatte. Und Schweinefleisch wird angebraten, Zwiebeln. Genau, es wird einfach in einem Topf alles zusammengekocht.
Klingt sehr schmackhaft.
Sehr, sehr lecker.
Hast du seither wieder gekocht? Seit diesem einmal?
Nein, nein.
Das war also das letzte Mal, dass du Pilau gekocht hast.
Also ich habe es kurz nach Tansania habe ich es öfter gekocht, aber jetzt wirklich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich freue mich schon sehr drauf, das in Tansania wieder zu essen.
Gibt es noch andere Sachen, die du gerne essen würdest? Noch außer Pilau?
Also die Früchte. Ich konnte in Deutschland, glaube ich, ein Jahr keine Bananen mehr essen. Die haben mir nicht mehr geschmeckt. Genau, da freue ich mich drauf.
Richtige Bananen.
Eine echte Banane, ja. Genau.
Du hast ja soziale Arbeit, aber trotzdem mit einem Schwerpunkt interkulturelle Arbeit studiert, nicht wahr?
Genau, ja.
Das kann man in Nürnberg anscheinend auch.
Genau, also ich weiß gar nicht, wie jetzt da der Stundenplan aufgestellt ist, aber als ich da studiert habe, konnte ich eben dann die letzten 3 Semester diesen Schwerpunkt wählen. Ja, hab dann Praktikum in einem interkulturellen Begegnungszentrum gemacht, war dafür in Köln für ein halbes Jahr und genau, habe dann einfach gemerkt auch, dass es auch, ja, dass Deutschland auch so vielfältig ist und dass es hier auch Möglichkeiten gibt, eben ja so zu arbeiten, dass man mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt oder auch in Deutschland schon immer lebend, aber irgendwie andere Prägungen haben, dass man da auch gut arbeiten kann. So.
Also wenn du das mal vergleichst im Inneren, die Sprachschule in Morogoro, wo du gearbeitet hast als FSJlerin und dann dieses interkulturelle Zentrum in Köln, was ist das ein anderes Verständnis? Ist es ein komplett anderes Setting oder sind das einfach nur andere Menschen?
Also ich würde sagen, es sind einfach andere Menschen. Aber natürlich so von der Arbeit, von den Aufgaben war es ganz anders strukturiert. Und ja, da haben einfach verschiedene Vereine so ihren Ort gehabt. Und ich habe dabei Alphabetisierungskursen mitgearbeitet und fand es so eine sinnvolle Arbeit, weil da 60-jährige Frauen schreiben und lesen gelernt haben. Und dann war irgendwie so jedes neue Wort so ein Erfolg. Und genau, das war eine sehr sinnvolle Arbeit auf jeden Fall. Und so vom Verständnis, gibt es, glaube ich, überall Menschen, die total motiviert sind und Lust haben zu arbeiten und Menschen, die halt nicht so viel Lust haben zu arbeiten. Und es war in Köln genauso wie in Morogoro und in Nürnberg und in Berlin. Also ich glaube, bei Mission eine Welt gibt es, glaube ich, nur Menschen, die Lust haben zu arbeiten.
Natürlich. Aber dann hättest du dir auch vorstellen können, in Köln oder in so einem Arbeitsumfeld zu bleiben?
Ja, das hätte ich mir auch vorstellen können, ja.
Aber du wolltest dann noch was weitermachen.
Genau, also das war ja mein Praktikumssemester, dann bin ich wieder zurück nach Nürnberg und dann habe ich meinen Abschluss da gemacht und dann habe ich gemerkt, ich möchte auch gerne nochmal in einer anderen Stadt leben und bin dann nach Berlin gezogen und habe mich dann da auch auf verschiedene Stellen beworben und bin dann in der Schule gelandet als Teaching Assistant, was jetzt auch nicht so klassisch sozialpädagogisch war, was aber auch sehr irgendwie ein guter Einstieg so ins Arbeitsleben war, weil ich da in so einer internationalen Schule gearbeitet habe, auch mit vielen englischsprachigen KollegInnen und ja, die Arbeit mit Kindern auch als sehr bereichernd empfunden habe und auch sprachlich war es für mich total schön, da auf Englisch zu arbeiten.
Also du hast nur auf Englisch gearbeitet in Berlin?
Nee.
Das wissen wir, dass die Berliner nur Englisch sprechen.
Genau, ich habe nicht nur Englisch gearbeitet, aber die Kinder wurden halt zweisprachig unterrichtet und meine Kollegin, mit der ich in der Klasse war, die war Engländerin und so konnte er aber auch fließend Deutsch. Aber trotzdem war da irgendwie Englisch und Deutsch so waren so die zwei Hauptsprachen.
Und so ein internationales Setting scheint dir auch Freude zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte dann auch nach meinem Studium noch nicht das Gefühl, irgendwie so das gelernt zu haben, was ich wirklich spannend finde. Also ich war dann immer noch so, irgendwie, was so gesellschaftlich passiert, wie sich Gesellschaften formen, was auch Migration bedeutet. Das hat mich irgendwie weiterhin noch interessiert und ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht genug Wissen dazu, obwohl man, glaube ich, auch da nie genug Wissen haben kann, weil jeder Mensch am Ende doch auch unterschiedlich ist. Aber ich habe mich dann noch für ein Masterstudium beworben.
Und nicht in Ethnologie, weil das hätte es ja auch sein können.
Nicht in Ethnologie, nee, aber der Studiengang hieß Migration und interkulturelle Beziehungen und ein internationales Studienprogramm, das von 7 verschiedenen Universitäten organisiert war und durch das Erasmus-Programm auch mitfinanziert. Und so war ich dann mit 26 Studierenden aus 24 verschiedenen Ländern für 2 Jahre zu den Themenbereichen Migration und interkulturelle Beziehungen zusammen.
Wow. Also auch eine bunte Truppe.
Genau.
Aber ihr wart immer zusammen irgendwie oder war das nur online?
Nee, wir haben in Oldenburg gestartet. Der Master wird von der Universität in Oldenburg koordiniert. Und im zweiten Semester waren wir dann in Norwegen, in Stavanger, auch nochmal alle zusammen. Und im dritten Semester konnten wir uns eine dieser 7 Universitäten auswählen. Und ich habe mich dann gemeinsam mit 6 anderen aus meinem Studiengang für den Sudan entschieden.
Warum für den Sudan?
Also das war halt eine dieser 7 Universitäten, die Frauenuniversität Ahfad in Omdurman. Also einmal war da das Thema Frauenrechte der Schwerpunkt. Und ich fand es spannend, in einem islamistischen Land, also es ist von einer muslimischen Regierung regiert, mittlerweile also auch eine Diktatur. Da gibt es eben diese Frauenuniversität, wo schon immer Frauen waren, die sich einfach auch so vom System ja, so ein bisschen dagegen auch gekämpft haben und immer auch beobachtet wurden und dies aber eben möglich schon immer ermöglicht haben, dass auch Frauen studieren können. Und das fand ich einfach ja einen spannenden Ort.
Konnten da Frauen auch unterrichten?
Ja, ja, da haben nicht nur Frauen unterrichtet, aber hauptsächlich.
Und was hast du da gemacht? Also einfach an Kursen teilgenommen?
Ich habe an Kursen teilgenommen, ich habe da aber auch ein Praktikum gemacht und das war auch ein Grund, warum ich in den Sudan wollte, weil da konnte ich bei UNICEF ein Praktikum machen in der Child Protection Abteilung und habe dann da bei einer Kampagne mitgearbeitet, die sich gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzt und das war dann eigentlich so mein Hauptschwerpunkt in diesem halben Jahr, dieses Praktikum.
Und denkst du, dass diese Form von Arbeit auch Wirkung zeigt vor Ort? Hast du das da erfahren können?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, die mich dann am Ende eigentlich dazu gebracht hat, dass ich doch gerne auch ja nicht in so einer großen internationalen Struktur arbeiten möchte, weil ich war da einfach auch viel im Büro und UNICEF arbeitet ja mit Partnern zusammen, mit kleineren Organisationen, die dann eigentlich die Arbeit mit den Menschen machen und die Mitarbeitenden, die da jetzt im Büro waren, haben halt auch viel koordiniert und es dann auch irgendwie viel Bürokratie. Also ich finde die Arbeit trotzdem total wichtig und die Kampagne fand ich auch sehr gut. Also da konnte ich gut dahinter stehen.
Und was macht man in so einer Kampagne?
Also das war tatsächlich, ich meine, es ist ja auch ein sehr komplexer Bereich, weibliche Genitalverstümmelung und auch ein sehr, ja, sehr intim. Und früher waren die Kampagnen immer so aufgebaut, dass so ganz abschreckende Bilder gezeigt wurden und eben vor allem die gesundheitlichen Konsequenzen so wirklich ganz plastisch gezeigt wurden und so ganz abschreckend. Und man hat gemerkt, dass sich eigentlich an den Zahlen nicht wirklich was verändert. Und dann hat man den Ansatz verändert und hat eher so mit Marketingstrategien ist man da rangegangen und wollte erreichen, dass Frauen, die nicht beschnitten oder verstümmelt sind im Genitalbereich, rein sind und ganz und eigentlich dass das Erstrebenswerte ist. Deswegen
so diese Bewusstseinsveränderung?
Ja, genau, genau. Also es war eben so ja eben eine bewusstseinsverändernde Kampagne, um Frauen einen anderen Wert zu geben. Und der Begriff dieser Kampagne ist immer noch, die gibt es immer noch, Salima. Und das heißt einfach rein, ganz, gesund und ist so ein schöner Begriff praktisch. Und es wurden dann so ein Muster gefunden, in dem so Taub, das ich habe es jetzt, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber das sind so ganz lange Stoffe, die Frauen tragen und so um sich rumwickeln, ein bisschen wie das Kanga in Tansania. Und die wurden dann bedruckt mit diesem Muster. Es sind Kleinbusse rumgefahren, die auch mit diesem Muster bedruckt wurden oder eben ganz viele Produkte. Und es ging einfach darum, in der Gesellschaft dieses Thema präsent zu haben, aber über eine wertschätzende Art eben. Und
das wäre auch etwas, wie du es wieder gut fändest, wenn man das so macht. Höre ich raus.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Menschen zu zeigen, wofür Dinge gut sind, weil oft sind so abschreckende Dinge, ich weiß auch nicht, wie viel sie Raucherlungen auf den Zigarettenpackungen bringen. Also ich glaube, am Ende raucht man trotzdem so. Ja, deswegen finde ich eigentlich diese Art der Kampagne total gut. Und es gab natürlich auch BotschafterInnen, Männer und Frauen, die dann auch in der Gesellschaft eben sich dafür stark gemacht haben. Oder es gab Konzerte, Bands, die gesagt haben, wir stehen hinter der Salima-Kampagne. Und
aber wenn man sowas mal gemacht hat, kann man dann eigentlich wieder zurück nach Deutschland? Weil es ist ja ein bisschen langweiliger, was wir machen, oder
nicht? Finde ich eigentlich gar nicht. Als ich da gearbeitet habe, ich meine, da arbeiten auch Menschen wie hier und irgendwie geht es dann auch so in diesen UN-Kontexten, geht es dann auch darum, die Verträge sind zeitlich befristet, wo werde ich dann meinen nächsten Vertrag haben, dann wird da auch viel genetzwerkt, damit irgendwie klar ist, ich habe dann in einem Jahr auch wieder eine Anstellung. Es sind ja keine Langzeitverträge, sondern eben eher so Projektstellen. Und irgendwie fand ich auch diese internationale Blase gar nicht immer so, man kann nicht so von einer Parallelgesellschaft sprechen, weil ich finde, Gesellschaften bestehen aus ganz vielen kleinen Parallelgesellschaften irgendwie. Aber diese internationale Blase, gerade so eben bei UNICEF, also das ist schon so eine Welt für sich. Und ich finde, man kann in Deutschland genauso Menschen treffen, die spannend sind. Und also kann man überall treffen. Und ich finde, darauf kommt es an, wie die Menschen so im Umfeld sind.
Du warst ja dann noch 11 Jahre in Berlin. Das heißt, da sind spannende Menschen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde ja, dass man überall auf spannende Menschen treffen kann. Natürlich hat mich das dann auch nach dem Master, also ich war ja vor dem Master in Berlin und bin dann da auch wieder zurückgegangen und habe da jetzt bis August gelebt und diesen Jahres und finde es auch eine unglaublich tolle Stadt, die ganz ja, vielschichtig ist und es gibt einfach ein ganz buntes Angebot und eben, es ist ja schon auch eine Stadt, die viele kreative Menschen anzieht und
immer noch trotz der hohen Wohnungspreise.
Ja, irgendwie habe ich auch schon von AltberlinerInnen gehört, dass es schon auch für die sich verändert und natürlich die hohen Mietpreise sorgen dafür, dass sich das einfach jetzt auch viele nicht mehr leisten können und es war auch mit ein Grund, warum wir weggezogen sind.
Was ist denn dein Lieblingsort in Berlin?
Das Tempelhofer Feld. Genau, da habe ich in der Nähe gelebt und ich bin 2009 nach Berlin gezogen und da war das Tempelhofer Feld noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Da gab es dann so eine Menschenkette einmal ums Feld, um das eben der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen als Park. Und mit dem Ort verbinde ich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und manchmal, wenn ich da war, weil manchmal im Sommer ist es so ganz trocken und dann hat mich das auch ein bisschen an die tansanische Landschaft erinnert. Und dann gibt es da auch so viele unterschiedliche Menschen und dann gab es da irgendwie eine Gruppe von Menschen aus der afrikanischen Community oder afrikanisch gelesenen Community und die haben da Fußball gespielt und dann habe ich irgendwie nur dieses Bild gesehen und dann dachte ich, da könnte ich jetzt auch irgendwie in Tansania sein oder im Sudan oder genau. Und ja, also das Schöne an diesem Ort finde ich einfach die Vielseitigkeit und also ich bin da auch schon bei großen Regenstürmen mit dem Fahrrad drüber gefahren und dann ist es windig und eisig und man kämpft so gegen die Natur. Also es ist irgendwie so ein schöner Ruheort mitten in der Stadt.
Du machst einem richtig Lust auf ja. Berlin und du hast ja auch weiter an der Schule gearbeitet in Berlin.
Genau, an der anderen Schule. Ich habe dann so nach dem Master mich bei verschiedenen Stellen beworben und habe dann an der Grundschule in Kreuzberg als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und 98% der Kinder haben irgendwie entweder selber eine Migrationsgeschichte oder die Eltern haben eine Migrationsgeschichte. Das heißt, viele Kinder oder ja, das ist einfach auch ein Ort, an dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen und die Eltern vielleicht auch andere Vorstellungen vom Bildungssystem haben oder so, also wo auch das Internationale praktisch im Vordergrund stand, obwohl auch manche jetzt schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland sind, aber trotzdem ja irgendwie.
Hast du gemerkt, dass da in diesem Kontext deine interkulturellen Kompetenzen sinnvoll sind?
Ja, also ich bin ja schon wirklich auch der Meinung, dass es wichtig ist, einfach auf sein Gegenüber einzugehen und egal welchen Hintergrund dieser Mensch hat, einfach da einfühlsam zu gucken, was ist da gerade wichtig, wie können wir uns verbinden. Und ich finde manchmal den Begriff interkulturelle Kompetenz auch schwierig, weil für mich geht es da eigentlich eher um zwischenmenschliche Kompetenzen. Leider habe ich im Sudan nicht wirklich Arabisch gelernt, aber es war dann schon auch mit manchen Kindern, die jetzt zu Hause Arabisch sprechen, zum Beispiel ein schöner Anknüpfungspunkt auch zu sagen, dass ich auch da gelebt habe oder dass ich auch weiß, was Ramadan bedeutet oder also das war dann schon auch ein schöner Anknüpfungspunkt.
Also dein internationaler Hintergrund oder deine Geschichte mit dem Unterwegssein hilft dann auch nochmal Anknüpfungspunkte zu finden?
Ich denke schon, ja. Und irgendwie ist man ja schon auch offener und man, du hast mich vorhin mal gefragt, was ich auch so mitnehme aus der Zeit aus Tansania noch und was für mich eine neue Erfahrung war, eben aus Neuendettelsau kommend aufgewachsen, dass ich mal diejenige bin, die fremd ist oder die sich wirklich überhaupt nicht auskennt und die einfach auch nicht versteht, was die Menschen um mich rum sprechen. Und als weiße Person ist man schon auch oft im Zentrum der Aufmerksamkeit, also wenn man irgendwie in einer ländlichen Gegend ist oder so und dann gucken die Leute einen an und sprechen und es ist auch ein komisches Gefühl, nicht zu wissen, reden die jetzt über mich, was sagen die? Und dann aber auch, je mehr ich auch die Sprache verstanden habe, zu verstehen, es geht gar nicht um mich und die schauen mich halt gerade nur an, reden aber eigentlich übers Wetter. Und dann hilft es auch, sich selber nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen. Und aber eben diese Erfahrung, selber die Sprache auch nicht zu verstehen, das hat mich schon auch geprägt und hilft mir auch, Menschen anders gegenüberzutreten, die eben die Sprache nicht automatisch verstehen. Und man weiß dann auch, wie schwer das eigentlich auch ist, eine Sprache zu lernen. Oder
ja. Du hast ja nach 11 Jahren in Berlin, hast du gemeinsam mit deiner Familie beschlossen, jetzt geht es wieder nach Neuendettelsau.
Genau, ja.
Großer Schritt.
Ja, es war wirklich ein großer Schritt. Wir haben auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe 2 Kinder, 5 und 7. Und meine Eltern leben noch hier im Ort und meine Brüder mit ihren Familien leben auch nicht so weit weg. Und ich habe auch noch gute Freundinnen, die hier in der Umgebung sind. Und ja, dann haben wir uns einfach entschieden, wieder hierher zu ziehen, um so die Nähe zu der Familie auch wieder zu haben. Und genau.
Du hättest ja auch wieder an eine Schule gehen können.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, dass dieser Schulkontext schon auch irgendwie ganz schön, ja, auch ganz schön steif ist. Die Kinder werden bewertet und ja, irgendwie als Sozialarbeiterin hat man da auch immer eine komische Rolle irgendwie. Mhm. Also nicht immer. Es gibt auch ganz viele schöne und bereichernde Momente so. Und man hat auch viele Freiheiten, die Beziehung mit den Kindern zu gestalten. Aber so dieses zwischen allen zu stehen, fand ich irgendwann nicht mehr so bereit. Oder ja, da wollte ich gerne Veränderung haben. Mhm. Und ich wollte dann eben, wir haben uns entschieden, hierher umzuziehen. Und dann war ich aber auch ganz offen, was meine Berufswahl angeht. Aber eigentlich wollte ich gerne immer in so einem internationalen Freiwilligenprogramm arbeiten. Da gibt es aber ja nicht so viele Stellen. Und als ich
Genau
eine in Neuendettelsau. Genau. Und als ich mich nach meinem Master auf verschiedene Stellen beworben hatte, waren auch Stellen im Freiwilligenprogrammen dabei. Das hat aber nicht geklappt. Und dann bin ich irgendwie an dieser Schule hängen geblieben, weil es dann doch auch sehr vielseitig war und ich ein tolles Team hatte und da auch gerne gearbeitet habe. Ja, und dann hat mir im Februar, wir haben uns entschieden, im Sommer jetzt dieses Jahr umzuziehen, dann hat mir im Februar meine Mutter die Stellenanzeige geschickt, hier von Mission Eine Welt, von der Leitung vom Freiwilligenprogramm. Und dann habe ich mich darauf beworben und es war dann natürlich super, weil ich dann in Neuendettelsau jetzt eine Stelle habe, die mir den Blick so nach außen erlaubt und wo ich irgendwie gedanklich nicht nur in Neuendettelsau bin, sondern auch eben überall.
Zum Beispiel in Morogoro.
Zum Beispiel dann auch körperlich in Morogoro sein werde. Ja.
Mensch, das ist also ein richtiger Volltreffer.
Genau, kann man so sagen, ja.
Und wie war es dann für dich tatsächlich? Also manchmal nimmt man so eine Stelle an, weil das passt und weil es super ist. Und dann kommt man hin und das Erste, was einem passiert, ist, dass die Nachbarn komisch gucken. Oder wie ging es dir in Neuendettelsau, dieses Zurückkommen?
Wir sind tatsächlich in das Haus gezogen, in dem ich auch aufgewachsen bin. Das heißt, manche Nachbarn und Nachbarinnen kenne ich auch wirklich schon seit meiner Geburt. Was natürlich jetzt spannend ist für mich, also es sind halt alle auch 20 Jahre älter geworden und das ist war ich ja immer auch so kurz hier und dann kommt man wieder so kurz in die Vergangenheit, aber jetzt ist unser Lebensmittelpunkt hier und also vieles hat sich verändert, anderes ist gleich geblieben, aber dadurch, dass ich jetzt mit meinem Mann und meinen beiden Kindern hier bin, ist es eine neue Lebenssituation so. Hm.
Hier hat ja auch das Fest der weltweiten Kirche im Juli stattgefunden und ein Höhepunkt ist immer, dass die Freiwilligen entsandt werden. Und du warst dieses Jahr schon dabei.
Genau, das war mein erstes Seminar, das Ausreiseseminar mit den Freiwilligen. Und ja, das war auch sehr schön irgendwie dann da so. Ja, die sind dieses Jahr 5 Freiwillige, die irgendwie zu begleiten und dann auch da so zu verabschieden auf der Bühne. Und ja.
Ja, früher hatte ich das gar nicht so mitbekommen, bis ich dann letztes Jahr selber erlebt habe, wie mein Sohn ausgesandt wurde, das hat ja auch was ganz Bewegendes für die Eltern und die Familienangehörigen. Ne?
Ja.
Gab es sowas eigentlich zu deiner Zeit, als du vor 20 Jahren ausgereist bist?
Also es gab nicht so eine Entsendung in der Form, nicht in so einem feierlichen Rahmen irgendwie. Aber ich bin Mitte Juli wieder zurückgekommen aus Tansania und ich glaube, ich bin am Freitag gelandet und am Samstag oder Sonntag war dann das Fest der weltweiten Kirche. Und es war damals noch ein bisschen anders aufgebaut. Aber ich wurde dann auf der Bühne interviewt und so zu meinen Erfahrungen gefragt. Genau, das war dann auch ganz spannend. Ich war gerade irgendwie frisch da, musste mich erstmal sortieren und habe dann da berichtet. Aber dadurch, dass auch alles noch so frisch war, ist es mir auch nicht so schwer gefallen.
Aber du hast es als positiv in Erinnerung.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, da kommen wir eigentlich zu dem Thema, das hier wunderbar passt. Du wirst ja ab dem nächsten Jahr einen Podcast machen, Losgelassen, wo es auch um genau die Freiwilligen geht, die zurückgekommen sind, oder?
Mhm, genau. Also wir möchten mit dem Podcast einfach auch nochmal zeigen, was so ein Freiwilligendienst auch für Auswirkungen auf das eigene Leben haben kann und ja, was so die einzelnen Menschen, also ich muss mal noch rausfinden, wie viele Freiwillige eigentlich über Mission eine Welt schon entsandt wurden. Und wir können natürlich nur eine mini kleine Auswahl interviewen an Menschen. Aber ja, wir möchten einfach wissen, wie das auch so die verschiedenen Lebensphasen prägt und was so die verschiedenen Menschen in ihrem Freiwilligendienst erlebt haben und ja.
Das ist ja ein Riesenschatz an Erfahrungen auch. Und ihr könntet eigentlich auch auf Leute zugehen, die, sagen wir mal, älter sind als wir, oder? Mhm.
Genau,
vielleicht gibt's
also
die ja.
Vielleicht gibt's sie. Also ich weiß jetzt von der frühesten Volontärin, die ist 95 ausgereist, aber es gab bestimmt davor auch schon welche. Also das Programm gibt's schon sehr, sehr lange und ich glaube, es hat viele Biografien geprägt. Und unser Motto ist dann eben auch ehrlich, echt, unvergesslich, weil wir denken, dass das Freiwilligenprogramm einfach ehrliche Begegnungen möglich macht. Das ist ja auch immer die Frage, was heißt ehrlich? Aber irgendwie dadurch, dass man ein Jahr da lebt, kann man sich auch nicht verstecken oder ist nicht so wie nach zwei Wochen, wo ich dann vielleicht auf den Touristenpfaden unterwegs war, sondern ich habe da wirklich gelebt und wenigstens einen kleinen Einblick bekommen in den Alltag vieler Menschen. Und
die Honeymoon-Phase durchlebt, aber auch was danach kommt.
Genau. Und ja, die Honeymoon-Phase, die eben auch jeder ja unterschiedlich erlebt. Und manche haben das, manche haben es nicht. Und es, also man macht ja auch Erfahrungen, die vielleicht nicht so einfach sind und sieht Dinge, die ja, die einen auch alles hinterfragen lassen oder dann eben zum Nachdenken bringen oder auch das ganze Programm kann man auch überlegen. Da verdiene ich jetzt als Freiwillige ja fast mehr als die Erzieherin. Wie ist das? Ist das eigentlich gerecht oder was passiert da eigentlich? Also es werden auch so globale Fragen dann deutlich und Themen und.
Und die weiteren Begriffe, die du genannt hast, neben ehrlich. Da echt, kommt noch echt genau, dazu.
Genau, weil es uns einfach auch darum geht, das sind echte Erfahrungen. Also es ist nicht, ich habe nicht die Bilder aus dem Reisekatalog und da genau so ist es, sondern ich bin wirklich da und es ist nicht immer nur Sonnenschein, sondern es regnet halt auch mal. Und ich sitze nicht nur am Strand unter der Palme, sondern ich bin vielleicht auch auf der staubigen Straße mal unterwegs oder so.
Wo so ein Freiwilligenprogramm im Ausland ein bisschen mehr Instagrammable ist als, sagen wir mal, hier um die Ecke.
Also ja, natürlich. Es sind einfach Bilder, die nicht so bekannt sind wie hier um die Ecke. Aber ich meine, wenn man den richtigen Fokus auf Dinge hier um die Ecke richtet, kann man das ja auch Instagrammable machen. Genau. Ja, und unvergesslich einfach, da wollen wir einfach auch zeigen, dass es wirklich einen das Leben lang prägt und ja, manche Freundschaften vielleicht auch ein Leben lang bleiben. Andere haben dann nicht mehr viel Kontakt mit den Menschen, die sie kennengelernt haben, aber trotzdem sind es Begegnungen, die einen einfach prägen oder Dinge, die einen unvergesslich bleiben.
So wie bei dir.
Wie bei mir, genau, ja.
Gäbe es eigentlich eine Person in Morogoro, die du gerne mal interviewen würdest, jetzt abseits vom Podcast?
Mhm. Die ich noch von damals kenne oder die ich jetzt neu kennengelernt habe?
Ja, von damals.
Von damals noch. Ja, vielleicht Malimu Rose. Das war die Erzieherin, die da in dem Kindergarten auch schon 30 Jahre gearbeitet hat. Und ja, die da einfach auch schon viel erlebt hat. Und was ich ja auch immer ganz spannend finde an dieser Sprachschule, kommen ja auch viele AusländerInnen das erste Mal nach Tansania und die haben ja dann manchmal auch ganz komische Ansichten, Bilder, Malaria, Malaria-Prophylaxe war ein Riesenthema und vielleicht auch ein paar schrullige Eigenheiten. Und ich glaube, wenn da jemand einfach schon seit 30 Jahren arbeitet und immer diese Ausländer sieht, die dann neu nach Tansania kommen mit ihren Schrulligkeiten, hat die bestimmt auch viele lustige Geschichten zu erzählen.
Ja, wunderbar. Da sind wir mal gespannt, was sich daraus ergibt. Bei diesem Podcast Horizontwechsel frage ich auch immer gerne nach einem Projekt, für das du gerne spenden würdest oder wo du denkst, wenn du 3000 Euro hättest, wofür würdest du es geben? Und als Eingang erstmal die Frage, soll es ein diakonisches Projekt sein oder geht es um etwas, was im Bereich der Bildung stattfindet oder um medizinische Hilfe? Wo schlägt dein Herz?
Ich würde es auf jeden Fall in ein Bildungsprojekt geben und ich würde aber auf jeden Fall auch schauen, dass es ein Projekt ist, das eine Person, also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ein Projekt in Tansania, dann wäre es mir sehr wichtig, dass die NGO von Tansanern ins Leben gerufen wurde und dass die Idee auch wirklich von den Menschen kommt, die dann auch von der Idee profitieren. Also zum Beispiel, wenn eine Frauengruppe sagt, wir wollen gern, weiß ich nicht, handwerklich tätig sein und uns fehlt aber das Startkapital. Das wäre dann, das ist jetzt kein Bildungsprojekt. Jetzt habe ich gesagt, ich würde für Bildung Geld geben. Also ich glaube, mir wäre es eher wichtig, wie die Projektidee entstanden ist. Und ich finde Bildung prinzipiell unglaublich wichtig. Aber natürlich muss man dann auch schauen, wer macht dieses Bildungsprojekt und welche Dinge werden da weitergegeben. Also wenn ich in der Diktatur bin und die Werte des Diktators werden den Kindern weitergegeben und die sollen dann gehorsam lernen oder Dinge nicht zu hinterfragen, das würde ich dann natürlich auch nicht unterstützen. Also Bildung, mir wäre es wichtig, auf das individuelle Projekt zu gucken und 3000 Euro ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Also, aber wenn die irgendwie helfen, die Menschen zu ermächtigen, dieses Projekt umzusetzen, das dann auch nachhaltig ist, dann könnte ich mir das vorstellen.
Zum Abschluss die drei üblichen Fragen von Horizontwechsel. Erstens, wofür bist du dankbar? Zweitens, was macht dir Sorgen? Drittens, was gibt dir Hoffnung? Und du darfst dir eine von diesen dreien aussuchen.
Also ich bin sehr dankbar, dass ich so viele tolle Menschen um mich rum habe, auf die ich mich verlassen kann und ja, die mir einfach auch irgendwie eine soziale Sicherheit geben und die dann auch die Dinge, über die ich mir Sorgen mache, die eher so globale Themen sind oder Klimawandel. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie werden meine Kinder mal ihre Kinder aufwachsen sehen und so. Das macht mir schon große Sorgen. Und mir hilft es dann einfach mit den Menschen, die mir wichtig sind, eine gute Zeit zu haben. Ja, dafür bin ich dankbar, dass es die gibt in meinem Umfeld.
Vielen Dank, Anne, für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bau entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team, für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.